de Matthäus lesen.
Und schlagen dazu Kapitel 9 auf. Von Vers 9 bis 13. Da heißt es: Und als Jesus von dannen weiterging, sah er einen Menschen am Zollhause sitzen, Matthäus genannt. Und er spricht zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Hause zu Tische lag, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tische mit Jesu und seinen Jüngern. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isset euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Als aber Jesus es hörte, sprach er: Die Starken bedürfen nicht eines Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernet, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Soweit Gottes Wort. Wir wollen heute einen Blick hier hineintun in die Mitteilung des verlesenen Abschnittes. Das Leben unseres Herrn Jesus war sehr, sehr bewegt. In der Zeit seines Zeugnisses für jene 3,5 Jahre, die seine Dienstzeit ausmachten, war er unentwegt unterwegs, Menschen zu helfen, anderen das Evangelium zu bringen. Das, was sein Leben betraf, hat er sich selbst nicht geschont. Er setzte sich ein, er gab sich der Sache hin, denn er war der vom Vater Gesandte und seinen Auftrag führte er getreulich aus. Wir lesen hier in diesem Vers 9: Und als Jesus von dannen weiterging, sah er einen Menschen am Zollhause sitzen. Vorher wird uns eine Geschichte der Heilung eines Gelähmten gezeigt. Und nun geht er von hier aus weiter. Und die Bibel teilt eigentlich ganz schlicht und ganz einfach Dinge mit, über die wir wohl viele, viele Worte brauchten, um hier zum Ziel zu gelangen. Wie viele Worte sind nötig, um eine Sache dem Nächsten klar zu machen? Ich muss eigentlich feststellen, dass die Bibel Gottes Wort auch Meister in der Mitteilung dieses schriftlichen Bibelbuches ist. Das Allermeiste in der denkbar geringsten Mitteilungsaussage. Und dabei lässt sich Gottes Wort in wunderbarer Weise auch auslegen, was wir mit einem menschlichen Buch, egal welches, überhaupt nicht tun können. Der Herr Jesus ist hier einem Menschen begegnet. Das heißt, er sah einen Menschen am Zollhaus. So wie der Herr hier diesen, von ihm heißt es Matthäus, von diesem Matthäus seine Person vernahm, so sieht Gott auch einen jeden von uns. Dieser Matthäus war eine besondere Person. Er saß am Zollhaus. Und in der damaligen Zeit, da waren diese Zollbeamten, diese Zöllner, wie sie geheißen wurden, das verachtetste Volk überhaupt, weil sie mit sehr viel Betrug einhergingen. Sie haben dort den Zoll festgelegt und bei der Festlegung, da war immer etwas für sie zugeschlagen drin. Und das war manchmal mehr als das, was der Zoll ausmachte. Solche Gepflogenheiten wird es heute hier in Deutschland beim Zoll nicht geben. Aber damals war das noch recht frei und die Zöllner wurden gleichgestellt dem Sünder allgemein. Ein Sünder war ein Zöllner, ein Zöllner war ein Sünder. Das war also das Unwusste, was man sich vorstellen konnte. Und der Herr Jesus ist sehr, er sieht einen solchen Menschen, indem er dort vorbeigeht. Er sitzt dort am Zollhaus, das heißt, er tat seinen Dienst. Dieser Zöllner, hier heißt es Matthäus genannt, es ist einer von seinen 12 Jünger, die er dann erwählt. Diese Erwählung hier hat sicherlich ein Vorspiel. Wir lesen eigentlich nur noch die für den Matthäus zu geschehende Seite. Wir kennen aber hier nicht jene andere Seite Gottes. Denn bevor die einzelnen Jünger der Herr erwählte, war er auf einem Berg und betete in jener Nacht. Und da gab es auch viel Kampf, denn in jener Nacht musste er auch einen mit erwählen und bestimmen, der ihn dann später verraten sollte, Iskariot. Nun, hier war es ein Zöllner. Und es ist schon bezeichnend, was der Herr aus Menschen zu machen vermag. Nicht umsonst hat der Herr ausgerechnet auch einen solchen Zöllner erwählt für seine Jüngerschar. Es soll uns etwas mitteilen, und zwar, dass Gott vermag, aus jemandem, der bereit ist, ihm zu folgen, Christus zu folgen, einen gewaltigen Zeugen zu machen. Nicht aus der Bibel, aber aus geschichtlichen Unterlagen, die in Rom einliegen, ist vernehmbar, dass dieser Matthäus mit einem anderen Jünger durch Rom gezogen sind und man hält den Matthäus überhaupt für den Gründer der Gemeinde in Rom. Später wird von diesem Matthäus dann mitgeteilt, dass er im südlichen Frankreich tätig war. Und es hat in den Nachfolgejahrhunderten immer Stämme, einzelne Inseln von Erretteten gegeben. Das hat sich durchgesetzt bis zu einer Zeit von Franzosen, die wir kennen, die sich Hugenotten nennen. Bis in diese Zeit hinein ist Frucht von diesem Matthäus da. Wir sehen einfach, welch eine gewaltige Wirkung Gott an den einzelnen Glaubenden geschehen lassen kann, dann, wenn wir bereit sind, voll und ganz in die Nachfolge zu treten. Es heißt, der wurde nur Matthäus genannt. Der hieß aber nicht so. Der hat einen anderen Namen gehabt. Wir lesen davon in Markus 2, Vers 14. Wollen das ruhig aufschlagen? In Markus 2, Vers 14, da wird sein richtiger Name genannt. Und da wird auch der Name des, der Familienname mitgenannt. Da heißt, und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zollhause sitzen und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Also war sein richtiger Name Levi, das war aber kein Levit, sondern das war sein rechtmäßiger Name, Levi, denn wir können nicht für immer sagen, was einer für einen Namen hat, das müsste er auch sein. Wenn einer Fleischer heißt, muss es längst noch kein Metzger sein, nicht? Und so, oder wenn einer Bäcker heißt, muss der nichts mit Brötchen zu tun haben in seinem Beruf. Und so auch hier. Er hieß also richtig, in der richtigen Bezeichnung, hieß er Levi. Aber hier, deshalb sagt hier Gottes Wort sehr präzis und klar, Matthäus hat man ihn genannt. So, das ist der Matthäus. Wir haben inzwischen von dieser Markus-Stelle weitergelesen und jetzt kommt nun die große Sache. Der Herr Jesus redet ihn an. Er spricht ihn an. Er redet zu ihm. Und das, was der Herr zu ihm sagt, sind eigentlich nur drei Worte. Folge mir nach. Wenn wir die Gläubigen in unserer heutigen Zeit sehen, dann haben die ganz gewaltige und große Gnade, dass hier in Deutschland jeder ein oder sogar manche mehrere Bibeln besitzen. In einer solchen Bibel sind viele Tausende von Wörtern. Der Herr Jesus hat nur drei Wörter gelesen. Und diesen drei Worten folgte Gehorsam in Nachfolge. Ich weiß nicht, wie vielen wir mal schon die Bibel durchgelesen haben. Das weiß ich. Das ist recht unterschiedlich bei den Gläubigen. Aber es sind viele tausende Worte, die ein Gläubiger im Verlaufe seiner irdischen Zeit der Jesus-Nachfolge liest, hört, aufnimmt. Und da muss man schon fragen, welch eine Kluft liegt zwischen den drei Worten, die dieser Matthäus hört und dem, was wir heute hören. Und wenn wir unsere Christenheit ansehen, dann hören wir sofort auf zu sprechen und zu reden. Die ist übersättigt und gerät mehr und mehr in Abfall, weil sie nicht nachfolgt. Das Geheimnis des Sieges für einen Glaubenden liegt überhaupt nur im Gehorsam der Nachfolge. Der Matthäus wäre nie ein brauchbares Werkzeug geworden, wenn er nicht gelernt hätte, wenn er nicht, und er hat es nur gelernt, weil er es wollte, wenn wir nicht wollen, was der Herr Jesus will. Und in diesem Wollen liegt überhaupt Fülle von Segnung oder auch von Magerkeit im Segen. Es ist erstaunlich über diesen Mann, über welchen kein vom Berufsstand her kein gutes Zeugnis vorliegt, eine solche Nachfolge zu finden. Folge mir nach. Und hier heißt es, und er stand auf und folgte ihm nach. Das, was uns hier bewegt, es hat keine Diskussion gegeben. Mit Sicherheit liegt auch hier ein Ereignis vor, das wir nicht kennen. Denn in irgendeiner Weise hat auch dieser Matthäus schon mal was vom Herrn Jesus gesehen oder gehört. Vielleicht auch in der Nähe vom Zoll aus. Denn der Herr Jesus war ja viel unterwegs und das war sicherlich nicht das einzige Mal, dass er am Zollhaus vorbeiging, um außerhalb der Stadt zu gelangen. Das war unentwegt da. Und wahrscheinlich hat er ihn schon gehört und dieser Matthäus sich im Herzen vornahm und wahrscheinlich eine Sehnsucht in seinem Inneren hatte, mit diesem Jesus in Gemeinschaft zu kommen. Allein das Verlangen, nicht der Gedanke, das Verlangen, mit dem Herrn Jesus in tiefere Gemeinschaft zu kommen, das dann verstärkt wird, wenn wir es im Gebet noch aufnehmen, aber nicht von einer äußeren Form, sondern von einem Herzen, das da will. In dem Moment stellen sich Verbindungen zum Herrn Jesus ein. Auch dann, wenn jemand noch nicht errettet ist, wenn Ungläubige eine Sehnsucht in ihren Herzen nachgehen, dem Herrn Jesus zu gehören, dann ist es praktisch nur noch eine Frage von Zeit, bis sie eine Begegnung mit dem Herrn haben. So auch hier. Dieser Matthäus steht auf und folgt ihm nach. Ohne Wenn und Aber. Er fängt nicht an, mit dem Herrn Jesus zu verhandeln, was ihm da werden soll oder ob seine Nachfolge lukrativer sei, mit Sicherheit nicht wie die dort am Zollhaus. Denn das war schon etwas, was es nicht immer gab. Nicht jeder wurde Zöllner, das waren Leute mit einem niedergetretenen Gewissen, die ansonsten nicht zu irgendein wenig Geld kamen, die wurden Zöllner. Und die mussten natürlich bereit sein, dann jeden, der vorbeizog, die Waren ungerecht einzuordnen. Folge mir nach, heißt es. Und dieses Wort finden wir ja überhaupt im Neuen Testament wiederholt. Und wenn wir die Stellen untersuchen, wo es heißt, folge mir nach, da müssen wir immer feststellen, dass es sich um Dinge handelt, in deren Leben Mangel war. Das heißt, durch die Nachfolge Jesu fängt überhaupt das Leben an, reich zu werden. Ist ganz klar. Wer noch nicht errettet ist und in die Jesus-Nachfolge tritt, erhält durch Christus das ewige Leben. Das gibt es in keinem Basar zu kaufen, in keiner Allianzversicherung, das gibt es nirgends, weder für Geld noch für Gut, noch für irdische Dinge und schon gar nicht durch menschliche Zusagen. Wir haben den alleinigen Reichtum durch Christus und der Herr, unser Gott selbst, verbürgt sich für die Garantie, dass wir bei ihm sein werden, sein Wort verheißt es uns und wir wissen, dass er die Wahrheit ist. In Johannes Evangelium, Kapitel 21, vielleicht, dass wir da mal nach hereinschauen, da finden wir ein solches Folge mir nach. Johannes 21, Vers 19. Zweite Hälfte. Da heißt es, und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, das ist der Petrus, wo der Herr ihn redet, folge mir nach. Und in Vers 22 heißt es, Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, das ist die Wiederkunft Jesu, was geht es dich an? Folge. Das ist ein Satz, ein Wort noch eingefügt. Du mir nach. Ne? Der Herr Jesus stellt hier nach der furchtbaren Verleugnung wirklich gegenüber seinem den Petrus in der Gegenwart der Jünger wieder her. Anstatt dass der Petrus eine demütige Haltung einnimmt, erhebt er sich über den Johannes. Das ist einfach ein Abdruck unserer menschlichen Herzen. Unser menschliches Herz ist von Natural ein übles Möbelstück, das für alles, was Gott nicht will, zuständig ist. Von Natur aus. Und die Bibel sagt auch, was sich dort drin alles verbirgt. Wir in der irdischen Zeit des Lebens werden nie dahinter kommen, was wirklich in uns ist, seit dem Sündenfall Adam. Wir erkennen nie die Tiefe der Sünde überhaupt, sondern nur in einem gewissen, uns aufnahmefähigen Grad vermögen wir zu erkennen, welche Folgen Sünde hat. Aber was es wirklich ist, dass es aktiver im Kampf gegen Gott ist, das verstehen kaum Menschen. Das ist eigentlich Rebellion, Aufruhr, dass es Partisanentum gegen Gott beinhaltet, egal welche Sünde es auch sein mag, ist unser Zustand des gefallenen Menschen von Natur niedergeschlagen in der Erbsünde. Der Jesus stellt den Petrus wieder her. Der Petrus dreht sich um und sieht den Johannes ihm nachfolgen und sagt, was in Vers 21, was soll denn dieser, der soll jetzt hier wegbleiben, wenn wir uns unterhalten. Und daraufhin sagt der Jesus zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich wiederkomme. Folge du mir nach. Und wir sehen schon, dass die Nachfolge eine ganz persönliche Sache hier ist. Wie wir das machen. Wir haben auch nicht das Recht zu sagen, naja, der und die, die laufen auch nicht anders, deshalb brauche ich es auch nicht. Nein, nein. Folge du dem Herrn Jesus nach, will der Herr hier sagen. Und kümmere dich nicht um andere, ob sie besser oder schlechter. Folge du mir nach. Und diese Worte spricht auch der Herr Jesus hier zu diesem Matthäus. Folge mir nach. Und der Matthäus war angesprochen, aufgefordert und er folgte dem Herrn Jesus nach. Das heißt, dass seine Nachfolge zum Inhalt hatte, alles zu verlassen, was er besaß, worüber er verfügte, was er hatte. Jesus Nachfolge ist umso echter dann, wenn wir das aufgeben, was uns an der Nachfolge hindert. So könnten wir es formulieren. Der Jesus will nicht, dass wir hier in Deutschland halbnackt herumlaufen, nur weil wir beweisen möchten, wir seien Jünger Jesu, das nicht. Sondern der Herr möchte alles das haben, was die Gemeinschaft mit dem Herrn trübt. Und wenn wir das wissen wollen, dann teilt uns sein Wort solches mit. Und wenn wir es nicht recht verstehen, müssen wir es dem Herrn sagen, er wird uns antworten. Das war also ein Vorkommnis bei Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Er zieht am Zollhaus vorbei. Am Zollhaus gibt es einen ganz kleinen Halt. Er spricht den dort diensttuenden Zöllner an und redet ihn an und spricht zu ihm, folge mir nach. Dieser Zöllner steht auf und folgt dem Herrn Jesus nach. Das wollen wir in Erinnerung halten, in der weiteren Geschichte. Nun heißt es in Vers 10, und es geschah also in dem Hause zu Tische da. Der Jesus hatte also in dieser Stadt, in diesem Ort, irgendwo geladenerweise einen Termin, könnten wir heute sagen. Er war eingeladen, denn dort hatte man ihn zu Tisch gebeten. Wenn der Herr Jesus kam, war ja was los. Der kam ja nicht allein da, denn so ganze Schar wie hier gleich mit. Und nicht allein die Jünger kamen immer, sondern da kamen auch noch andere mit. Hier ist es auch einer und manchmal, naja, wir kommen jetzt gleich darauf. Wir wissen nicht, welches Haus es ist. Wir wissen auch nicht, wer ihn in diesem Hause geladen hat. Die Bibel redet nicht über diesen Punkt, aber die Bibel teilt uns mit, dass sie in ein Haus gegangen sind. Natürlich ist der Matthäus, dem Herrn Jesus, in das Haus gefolgt. Das ist klar. Und dort haben sie sich zu Tische gelegt. Und jetzt geschieht nun etwas. Und zwar geschieht etwas, wonach sich jeder Evangelist in Deutschland ausstreckt. Das ist eigentlich das hier. Nämlich, dass ein Mensch angesprochen worden ist, den andere verachten. Der wird angesprochen, der Jesus lässt sich zu dem, macht sich ihm gleich, redet ihn an, der kommt mit, andere sehen das, die werden gesagt, wir wollen nur mal gucken, wo die hingehen. Dass ausgerechnet dieser Jesus von Nazareth den Matthäus da anspricht. Das ist doch komisch. Die Pharisäer, die drehen sich immer auf die andere Seite, wenn die hier vorübergehen. Der spricht ihn an und der soll mitkommen. Das hat sich wie ein Lauffeuer dort durchgezogen. Und da sind welche hinterher. Neugierig, wie die Menschen nun mal sind, gehen sie hinterher und diese Leute, diese Zöllner und Sünder, treten weiter in das Haus ein und legen sich mit zu Tisch. Die waren doch gar nicht geladen. Und hier müssen wir aufpassen. Gemeinden, Gemeinschaften haben oft einen Zug der Exklusivität. So dass andere meinen, die wollen was Besseres sein und dadurch werden sie gemieden. Und das ist nicht wahr. Aber es den Leuten verständlich zu machen, ist unsere Aufgabe. Der Herr Jesus zeigt es, er geht zu dem Matthäus. Der Jesus hätte auch können sagen, wir sind in dem Haus, und wenn er Lust hat, kann er ja kommen, wenn er Interesse hat, sagen wir, nicht? dann kann er, wenn er will, kann er ja hier zu uns kommen. Das ist falsch. Wir haben diesen Leuten zu begegnen. So fängt die Geschichte an. Und wenn wir sie nicht suchen und nicht sagen, folgen mir, ich lade dich ein, der hat eine Einladung bekommen. Dann kommen auch andere nicht mit. Das ist nicht so einfach. Das bedarf der Übung, das bedarf des Gebets, das bedarf der Gegenwart Jesu, der Verantwortung vor dem Herrn. Das bedarf eines ganzen Herzens voll Liebe für solche, die der Herr Jesus in seine Gemeinschaft rufen will. Ja, da kommen immer mehr Zöllner und Sünder, und die legen sich zu Tisch mit Jesu und seinen Jüngern. Jetzt war das ganze Haus voll. Der Matthäus hat eine Menge Leute da, Arbeitskollegen, die hatten keinen Dienst, aber die waren in der Nähe vom Zollhaus. Ja, die sind alle mitgekippt. Erst Neugierde halber. Jetzt wollen wir doch mal sehen, was das da drin gibt in dem Haus. Muss man ja wissen. Damals gab es noch keine Bildzeitung. Und da gab es noch kein Fernsehen und Radio, da muss man doch schon mal gucken, was da gibt. Ja, und das war eine Sache, die der Herr Jesus hier ganz bestimmt und ganz absichtlich hat auch für uns niederschreiben lassen, damit wir einen Weg bekommen, wie wir Menschen, Fischer werden. Wozu der Herr uns alle berufen hat, die wir ihm gehören. Alle Jesus-Jünger und Jüngerinnen sind vom Auftrag her Menschenfischer. Und hier zeigt der Herr Jesus als der große Meister der Menschenfischerei, wie es zu machen ist. Wir dürfen es nachmachen. Es ist die Frage der Liebe, war schon angeklungen. Und wenn wir nicht das Herz voll Liebe haben, dann ist es natürlich schon besser, wir lassen es gleich sein. Denn diese Leute, die geladen werden, die merken ganz genau, ob wir sie in unserer persönlichen Liebe einladen oder ob wir zu denen sagen, in der Zeit, das kann ich ja mal kommen. Ja, das merken die Leute schon, so dumm sind die auch nicht. Also sind wir verantwortlich dafür, dass Menschen zum Herrn Jesus unter sein Wort in seine Gemeinschaft kommen. Dafür sind wir verantwortlich. Da müssen wir schon sagen, wie viel haben wir denn schon zum Herrn Jesus bringen können oder unter sein Wort wenigstens. Das sollten wir schon tun, damit wir dem Herrn Jesus entsprechen, damit wir seinem Auftrag genügen. Naja, in Vers 11 wird uns etwas gesagt, das war wie so ein Schattengebilde vom Herrn Jesus. Wo der Herr Jesus war, da waren auch Pharisäer. Wie sein Schatten. Diese Pharisäer waren eine Sekte, das war keine bösartige Sekte, sondern das waren solche, die nahmen das Gesetz noch genauer, wie es war. Das waren die gesetzlichen Gesetzesverbrecher. Und in der Zeit Jesu gab es über 600 Verordnungen und Bestimmungen über das Vorhandene des Gesetzes hinaus, über Reinigungen zum Beispiel. Und wer diese gewaltigen Reinigungen mitmachte und tat, der wurde in den Augen der Pharisäer und Schriftgelehrten als ein frommer Mann angesehen, und wer das nicht machte, war ein Zöllner und Sünder. Deshalb hier jetzt der Dialog. Und als die Pharisäer es sahen, lesen wir da waren sie zu feige, zum Herrn Jesus zu gehen. Das steht nicht dort, das sage ich jetzt. Da haben sie die Jünger angesprochen. Warum sprechen sie den Herrn Jesus nicht an? Die wollten nicht blamiert werden. Die waren so oft schon auf den Buckel gefallen, wenn sie mit ihren dummen, vorgetäuschten, frommen Fragen kamen. Da haben sie lieber die Jünger angesprochen. Sie sprachen zu seinen Jüngern. Was haben sie denn gesagt? Warum isset euer Lehrer mit den Zöllnern und Zöllnern? Warum ist euer Lehrer, euer Meister, einer, der nicht die Reinigungssitten der Juden vollzieht? Die Pharisäer machen das. Aber euer Meister und Lehrer, der macht. Und wenn der das schon nicht macht, ne, das steht jetzt nicht, wie sollt ihr dann aussehen? Man sagt im Volksmund so ein schönes Sprichwort, das sagt wie der Herr so gescheit. Wenn die schon an dem Meister, an dem Lehrer, der ja ein Lehrer sein will, solche Unreinigkeiten sehen, wie soll's denn, wie will der dann? Na, also dann ihr mit euch ist dann erst recht. Naja, warum ist es euer Lehrer mit den Zöllnern und Zöllnern? Die haben die Zöllner sofort mit der niedrigsten Art der Sünder verkoppelt. Das war also eine Sache. In Matthäus 11, Vers 19, lesen. Da heißt es, der Sohn des Menschen ist gekommen, der da isst und trinkt. sie sagen, siehe ein Fresser und Weinsucher. Ein Freund der Zöllner und Zöllner. So. Johannes lesen wir an einer anderen Stelle. Der hat nicht gegessen und nicht getrunken. Da haben sie gesagt, den haben sie abgeschrieben. Ganz furchtbar auf die Seite gestellt. Der Jesus kam und hat gegessen und hat getrunken, und zwar deshalb, weil in der Person Jesu das Nasirtum nach 4. Mose Kapitel 6 beendet ist. Und aber Johannes war ein der letzte alttestamentliche Prophet, Lukas 16, Vers 16, und deshalb gehört er zum alten Bund, und deshalb haben wir das Nasirtum mit Christus in die Erfüllung bekommen, das auch heute für uns nur noch geistlich eine Bedeutung hat, aber nicht mehr materiell, wie das damals war. Wollen wir jetzt nicht drauf eingehen und so weit führen. Aber hier sehen wir schon, dass der Herr Jesus allgemein ein Freund der Zöllner und Sünder geheißen wurde. Nicht, dass der Herr Jesus gesündigt und gezöllnert hätte, wie die Zöllner, sondern ein Freund dieser, nicht im negativen Sinn, sondern er hat sich zu ihnen herabgelassen, um ihnen das Lebensbrot zu bringen. Und das geht es eben heute. Und diese Schriftgelehrten, diese Pharisäer hier, die haben das wahrscheinlich so ganz auf der Seite gesagt, warum müssen euer Lehrer hier mit vorgehaltenen Hand, ne? Warum möchte der das, warum macht denn der sowas? Was ist mit eurem Lehrer los? Ja. Sie wollten beweisen, dass dieser Jesus nicht sauber sei. Das wollten sie. Und der Jesus hat es aber gehört, heißt es hier im Vers 12. Der Jesus hat es gehört. Und weil er es gehört hat, hat er nicht gewartet, bis seine Jünger reden, sondern er spricht sie an. Und da redet er in Vers 12 zu ihnen, die Starken bedürfen nicht eines Arztes, sondern die Kranken. Er spricht also diese Pharisäer als die Starken an, die gar nicht des Seelenarztes bedürfen, sondern nur Kranken. Wir sind geistlich Kranke gemeint. Und wer sind Starke? Starke sind danach solche, die, wie die Pharisäer, ihre Sünden nicht eingestehen, die sie natürlich haben, wie die anderen. Sie nennen die anderen Sünder und sie meinen, sie seien keine Sünder, weil sie sie nicht eingestehen. Tja, und der Herr Jesus sagt nun in Vers 13 zu ihm, zu diesen Schriftgelehrten. Geht aber hin und lernt, was das ist. Jetzt sehen wir schon den großen Unterschied. Zu dem Matthäus sagt er, folge mir nach. Zu dem sagt er, geht aber hin. Ich will es mal auf unserem Hessisch sagen. Ich kann nicht Hessisch, aber in dieser Wendung haut ab. Warum ihr benehmt euch als die Starken, die keine Sünden hätten, die den Arzt Jesus nicht bräuchten? Geht hin, wenn ihr mich nicht in Anspruch nehmt, obwohl Christus der Alleinige ist, der in den Welt gekommen ist. Und er sagt zu ihm, und lernet, was das ist. Ja, was denn? Da sagt er, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Das ist ein Wort Gottes aus dem Hosea 6, Vers 6. Aus zeitlichen Gründen kann man das jetzt nicht durchnehmen. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Das steht im Alten Testament schon geschrieben. Auf die Zeit, wo der Herr Jesus auf dieser Erde sein wird, ist im Alten Testament das schon verzeichnet, damit er es ihnen sagen kann. Schon interessant. Wie Gott in seinem Wort des alten Bundes vorgearbeitet hat, um die Dinge dann sagen zu lassen. Ja. Denn ich bin gekommen, Gerechte zu rufen. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Das, was die Schriftgelehrten, das, was die Pharisäer vermochten, waren eine vorgetäuschte Heiligkeit mit viel Schlachtung. Religiöser Betrieb, könnte man sagen. Aber Herr Jesus war gar nicht dafür gekommen. Er war gekommen, Barmherzigkeit. Und deshalb ging er zu den Zöllnern und Zöllnern, ihnen in der Barmherzigkeit als das Brot des Lebens, das Evangelium zu bringen. Das war sein Auftrag. Die Starken, die sich so stark fühlen, als ob sie keine Sünden hätten, denen sagt er, geht aber hin. Er fordert sie nicht auf zur Nachfolge. Der Jesus möchte nur die in die Nachfolge gerufen wissen, die auch erkennen, dass sie Sünder sind. Denn Christus ist als Sünderheiland gekommen. Nicht als einer, der mit den Starken mitredet. Obwohl er der Starke ist, so wird er in der Schrift genannt. Der Stärkere ist, der sogar so stark ist, in das Haus des Starken einzugehen. Und da haben wir das Bild des Davids, der den Goliath umhaut. Ein Bild vom Kreuz, das der Feind, der Seelenfeind, meinte, er hätte Christus überwunden. Dabei ist er durch die Kreuzestat in die Überwindung gekommen. Und wir sind froh darum. Aber das, was der Herr Jesus hier lernt, auch uns lernen will, ist, der Herr Jesus möchte Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist also etwas, wenn Menschen anderen, die noch nicht errettet sind, oder die in Not sind, in seelischer Not, in innerer Not, in geistlicher Not, ihnen zu helfen. Das ist Barmherzigkeit. Der Herr Jesus sagt, ich will Barmherzigkeit. Und wenn der Herr Jesus das will, wie könnten wir uns ihm und seinem Ruf verschließen? Unmöglich. Ich bin gekommen, sagt er, Gerechte zu rufen, nicht Gerechte, nein, Sünder. Denn diese Gerechtigkeit der Schriftgelehrten, der Pharisäer, war Selbstgerechtigkeit. In Matthäus 12, Vers 7 heißt es, wenn ihr aber erkannt hättet, sagt der Herr Jesus, was es ist, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilen. Da geht es um seine Jünger unter den Schuldlosen. Die Pharisäer verurteilten sie wieder mal und er stellt sich vor seine Jüngerschar und er sagt ihnen wieder, mit eurer Scheinheiligkeit ist es nicht weit. Ich will Barmherzigkeit. Und wenn wir, soweit wir Christus in unsere Herzen aufgenommen haben, den Herrn Jesus gefunden haben, den guten Hirten, und wir wissen, wir sind ein Schäflein Jesu, dann sind wir zur Errettung gekommen durch seine Barmherzigkeit. Nicht, weil wir so interessante oder nette Leute waren. Deshalb sind wir nicht errettet. Diese Pharisäer waren bestimmt sehr nette Leute. Aber deshalb wurden sie nicht errettet, sondern der Jesus will seine Barmherzigkeit an uns erweisen. Und was müssen wir tun? Wir müssen uns